Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 26. August 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Tönt jetzt abonnieren. Den nebelspalter.ch, dann könnt ihr profitieren von dem Abonnement nebelspalter.ch. Sehr, sehr viel Vorteil. Aber vor allem könnt ihr Bern einfach unterstützen. Gut, gehen wir gerade rein. Du kommst jetzt gerade von einem Hintergrundgespräch, wo wir nichts erzählen dürfen. Deshalb heisst es Hintergrundgespräch und deshalb reden wir natürlich jetzt darüber. Helene Budliger, unsere Staatssekretärin, die jetzt die Verhandlungen führt mit Amerika in Sachen Zöll, die hat ein Hintergrundgespräch gemacht für ausgewählte Journalisten im Bundeshaus. Dominik, ja, wie ist der Stand? Können wir voran oder wie sieht es aus?
Ja, man ist einfach dran. Das war die Message gewesen. Sie hat nichts gesagt zu den Querelen, die es da über das Telefon gibt. Gegenseitige Schuldzuweisung, wobei sie selber ja nichts sagt und Karin Keller auch nichts sagt. Aber man hat doch ein bisschen den Eindruck, dass da verschiedene Medien instrumentalisiert werden. Die eine Seite sagt, Karin Keller soll jetzt nicht mehr verhandeln mit dem Herr Trump. Und die andere Seite sagt, Karin Keller ist gar nicht so schlecht gewesen. Das hat sie nicht wollen sagen. Und ich muss auch sagen, es ist am Schluss, ich habe es eigentlich im Briefing aufgezeigt, es ist ziemlich vieles schiefgelaufen und es ist vieles nicht richtig gegangen, inklusive die Mitberichte, die du erwähnt hast. Ja, das ist so, weil es ist so. Was man jetzt macht, ist, das ist öffentlich, darum kann man es auch sagen, es verbessert das Angebot der Amerikaner unter Breite. Das geht passend, der Handelsminister hat, das ist etwa vor 10 Tagen mal gesagt, ja, im Oktober wollen wir also dann schon mit Ländern wie Indien und Schweiz, hat er auch erwähnt, wollen wir dann irgendwie etwas Besseres haben, oder? Völlig unklar ist die Lage bei der Pharma, die ist im Moment ausgenommen. Aber dort gibt es noch eine andere Rechtsgrundlage, nämlich der Security Act, wo dort vielleicht eine wichtige Rolle spielt. Heute hat man einfach erzählt, und das kann ich sagen, oder betroffen sind einige Industrien deutlich mehr als andere, also vor allem die Maschinenindustrie, die Uhrenindustrie gehört dort dazu und natürlich die Regionen, wo die Firmen sind. Also das sind, man hat gesagt, das ist vor allem der Kanton Jura, Neuenburg, es ist Bern, es ist die Watt, teilweise auch die Ostschweiz, die davon betroffen sind. Die sind wirklich mehr betroffen. Und darum hat man dort auch wirklich ein Problem. Man will Kurzarbeitszeit, will man ausdehnen, aber für die Gesamtwirtschaft, und das war die positive Wirtschaft, Message gewesen heute, und man hat so ein Extremszenario mit 25% Zöll gemacht im Juni, nicht 39, aber man hat auch die Pharma einbezogen. Und dann hat man trotzdem weder 2025 noch 2026 eine Rezession in der Schweiz.
Gut, was natürlich klar ist, ist immer, eben, bei der Pharmaindustrie ist völlig offen, vielleicht kommt da noch etwas, wissen wir nicht. Aber tatsächlich ist die Pharmaindustrie ist für den Trump auch heikel, weil die ist erstens extrem wichtig in Amerika selber. Also wenn er da die Preise zu fest senken will, dann leidet auch die eigene Pharmaindustrie sehr massiv. Also da ist noch nicht so viel gegessen. Das Zweite ist auch, dass sogar die Schweizer Pharmaindustrie einfach eine unglaublich starke Stellung hat in Amerika. Roche, mir auch nicht bekannt gewesen, hat mir aber gesagt, was weiss. Roche ist also noch vor wenigen Jahren einer der besten Steuerzahler gewesen in Amerika. Also es ist eine wichtige, unglaublich wichtige Firma für die Amerikaner selber. Von dem her kann man davon ausgehen, das geht noch ein Zeitchen. Es gibt zwar einen parteipolitischen Konsens, das ist noch pervers, oder? Also die Republikaner und Demokraten sind sich eigentlich einig, dass sie die Preise runter müssen. Aber man hat das eigentlich nie gemacht, weil immer die Gegenseite, die nicht in der Regierung war, hat das immer verhindert, weil niemand will, dass da der Erfolg der Gegenpartei zugerechnet wird. Trump versucht es deswegen, aber das ist noch nicht so sicher. Und was auch ist, oder? Meine Roche hat praktisch die ganze Produktion jetzt schon in Amerika. Novartis ist ein bisschen weniger der Fall, aber es ist, also genau wie du sagst, von den Zöllen wären die selbst, wenn die Pharma betroffen sein würde, es jetzt zum Beispiel Roche nicht mehr so brutal treffen, wie befürchtet. Und ich glaube, am besten ist schon, ich glaube auch immer noch, es gibt eine Chance, dass es einen Deal gibt, aber man weiss es nicht und wir müssen uns halt einstellen, dass die 39% gibt, weil letztlich hat die Schweiz das ja in ihrer Geschichte schon ein paar Mal erlebt. Einfach, wir haben immer wieder Handelskrieg erlebt, wir sind ein kleines Land, wir können uns in dem Sinn nicht wehren, wir sind Freihändler, wir kommen dann dran, aber unterm Strich haben die Schweizer Unternehmer meistens nachher eigentlich davon profitiert, weil sie früher als andere gezwungen gewesen sind, gewisse Anpassungen zu machen, neue Märkte zu suchen. Das ist ganz wichtig, oder? Alle Leute müssen jetzt halt auf Indien. Wir haben das Freihandelsabkommen. Auch Verschiebung nach China. Ich bin ja nicht ein Big Fan von China, aus anderen Gründen, weil ich einfach finde, sie sind sehr imperialistisch geworden. Aber letztlich ist es sicher ein Zeichen, das man geben kann an den Amerikanern, ohne Aggression. Sondern einfach, ja, wir machen jetzt halt auch mit den Chinesen noch ein bisschen bessere oder weniger Geschäfte. Und Lateinamerika ist genau das Gleiche. Also wie gesagt, wenn die 39% bleiben, ist das nicht der Untergang von der Schweiz. Das ist ganz wichtig. Ich sage es natürlich auch deswegen, wie es bei den Rahmenverträgen genau ums Gleiche geht. Überall das sogenannte Project Fear, das war beim Brexit, hat man die ganze Zeit gesagt, wenn es den Brexit gibt, dann geht das Land unter. Bei uns hat man es beim EWR gesagt, hat beides mal nicht gestimmt und es stimmt auch jetzt nicht.
Ja, wenn du die EU ansprichst, oder? Ich habe den Deal nochmal genau angeschaut und was man über den schreibt, oder? Also insbesondere das Versprechen für 750 Milliarden Flüssiggas zu posten. Da sagt die Branche selber, die Gasbranche in der EU, in einem Artikel im Handelsblatt, dass das gar nicht möglich ist. Also es funktioniert gar nicht. Und auch noch interessant ist heute bei Politico, einem sehr wichtigen Medium in Brüssel, der Trump hat ja wieder gewarnt, die EU, er hat ein Problem mit der Regulierung von amerikanischen Internetfirmen, also weißt, wie Amazon oder wie Google und so weiter. Und er hat wieder gedroht, oder? Man muss halt dann wieder Massnahmen ergreifen. Die EU zeigt sich dort völlig starr. Die, oder? Das ist noch verrückt. Die zuständige Person hat dann gesagt, ja, also die EU sollte so regulieren, wie sie es will, für ihre Verhältnisse. Oder? Das ist die erste Erkenntnis. Da gibt's möglicherweise dann wieder eine Bombe. Und das zweite finde ich, ich will gerne mal, dass der Schweizer Bundesrat das sagt bei EU-Regulierung. Wir regulieren, wie wir es für die Schweiz und Schweizer Verhältnis richtig finden. Ich bin ein Träumer, ich weiss. Aber es wäre doch auch mal schön. Und es geht am Schluss genau
das. Es kommt schon, wir arbeiten auf das ein. Bern einfach ist eine der wichtigsten, wie soll ich sagen, Plattformen, die das wird anbringen, dass wir so werden, das nachher auch sagen. Es kippt irgendeinmal dann auch wieder in Bundesbern. So schlimm ist es nicht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema oder eng verbunden. Katharina Fontana hat einen interessanten Text geschrieben heute in der Zürich Zeitung über den EuGH. Was sind die Auswirkungen, wenn dann eben im Prinzip der EuGH, was Binnenmarktrecht betrifft, wo wir übernehmen müssen, und so automatisch oder dynamisch, klingt schöner. Ja, was für eine Rolle spielt der EuGH mit dem Schiedsgericht, wo es im Konfliktfall soll geben? Befürworter sagen natürlich, das Schiedsgericht ist entscheidend und der EuGH hat gar nichts da zu sagen. Andere, wie mehr natürlich Skeptiker, sagen, mal, das wird eine enorme Machtverschiebung geben zum EuGH. Dominik, was sind die Schlüsse von der Katharina Fontana?
Ja, sie zerlegt eigentlich die Behauptung von den Befürwortern, ja, das sei alles nicht so schlimm und der, erstens kommt der gar nie zum Zug und das müsse dann das Schiedsgericht dann sagen, wenn das mal ein EuGH ging, oder? Sie weist halt darauf ein, dass einerseits die Rechtsprechung vom EuGH am Anfang schon am Tisch sitzt, oder? Also, dass die ja bereits einbezogen wird vom Schiedsgericht. Das heisst, der EuGH ist eigentlich immer dabei und dann sagt sie natürlich auch, das Schiedsgericht besteht ja aus einem Schweizer und zwei anderen. Und wenn die zwei anderen zum Schluss kommen, wir gehen den EuGH fragen, dann geht man ihn fragen. Und sie sagt auch, das ist Zentrale, man kann das nicht genug oft wiederholen, der EuGH versteht sich nicht als normales Gericht, sondern erstens als wirklich höchstes Gericht auf der Ebene von einem Supreme Court. Also ist das Schiedsgericht für ihn Pipifax. Und zweitens versteht er sich, hat das Ziel explizit, der immer engeren Union der Völker Europas. Es ist also nicht eine neutrale Angelegenheit. Und sie reden auch mit einem Professor von der Universität Göttingen. Er hat das ist der Professor Frank Schorkopf. Und es ist mal interessant, wenn nicht mal jemand anderes die Verträge angeschaut, oder? Und an einer Tagung hat er gesagt, ja, wenn man Gericht probiert, so mit methodischen Klauseln eng zu führen, dann funktioniert das nicht. Und insbesondere im Fall vom EuGH funktioniert das nicht. Die Rolle vom EuGH wird eine grosse Rolle spielen. Und auch noch ein Aspekt, wo für mich neu war, oder? Wenn der EuGH, weil ja die ganze Rechtsprechung von ihm eben eine Rolle spielt, wenn der EuGH etwas entscheidet zwischen der Kommission und Polen zum Beispiel, dann gilt das auch für die Schweiz, oder? Weil die ganze Rechtsprechung beim Schiedsgericht sozusagen am Tisch hockt.
Vielleicht noch ein weiterer Gedanke, der entscheidend ist, oder? Viel Ziel oder viel Projekte von der EU, zum Beispiel eine immer engere Union von den Völkern, sind eigentlich nicht mehr sehr beliebt bei den Völkern. Sie sind vielleicht gar nie richtig beliebt gewesen, aber sie sind sicher jetzt unter Druck. Viele Leute stellen nicht die EU an sich in Frage stellen in der EU. Das ist nicht so. Das ist also sehr selten. Oder es gibt schon, aber das ist nicht das Hauptthema. Aber das Hauptthema ist schon die weitere Integration, der weitere Souveränitätsverlust, den die Nationalstaaten erlitten haben. Man sieht es vor allem bei der Migration, man sieht es aber auch in der Wirtschaftspolitik und so weiter. Das ist nicht mehr populär. Das ist überhaupt nicht mehr populär. Zweitens, die ganze Klimapolitik, die ein ganz wichtiges Thema ist, von der EU geworden ist, auch das ist nicht populär. Das heisst, weil das natürlich die EU-Kommission auch merkt, weil das Mitgliedstaaten merken, läuft da nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber umso mehr tun die Kräfte, die das weitermachen wollen, auf Gericht setzen. Das ist auch ein Effekt, den wir haben es ja gestern beschrieben. In der Schweiz läuft es genau gleich, dass die Linken immer mehr hoffen auf das Bundesgericht, um Sachen durchzusetzen, die sie sonst nicht durchsetzen würden. Ich meine, zum Beispiel, ganz banal, Tempo 30, mit dem Trick, dass man gesagt hat, es geht um Lärmschutz, hat man plötzlich durchgesetzt, selbst die rot-grüne Stadt, wo Tempo 30 wahrscheinlich in einer Volksabstimmung schwer gehabt hätte, kann man jetzt via Bundesgerichtsentscheid über zum Lärmschutz plötzlich überall Tempo 30 einführen. Und so ist es natürlich beim EuGH auch. Der EuGH ist immer mehr zu der letzten Hoffnung geworden von den Leuten, die immer noch mehr regulieren wollen, immer noch mehr Staatsintervention wollen. Und auch das würden wir spüren. Gut, wenn ihr Bern einfach hört, dann sind wir in guter Gesellschaft. 373'000 Leute haben das runtergeladen pro Monat. Das ist ein absoluter Rekord. Wir haben Zahlen verdoppelt. Und wir haben auch bei Inserenten unglaublich viel gutes Feedback bekommen. Wer bei uns inseriert, der wird gehört, der wird beachtet und kommt auch der Goodwill über, weil wir so unglaublich beliebt sind, was natürlich nicht selbstverständlich ist. Und deshalb hört jetzt gut zu, was das Testimonial über euch sagt.
Mit einem Werbespot bei Bern einfach liest du Gold richtig. Mit satten 350'000 Downloads pro Monat ist er nicht nur der interessanteste, sondern auch der erfolgreichste nicht-linke Podcast der Schweiz. Und das Beste daran, die Werbung lohnt sich. Der Michael Pericone ist total begeistert.
Swissmem hat den eigenen neuen Podcast Tech Talk im Nebelspalter-Universum beworben, insbesondere im Podcast Bern einfach. Und die Zahlen zeigen, die Werbung bei Nebelspalter bei Bern einfach ist wirklich sehr erfolgreich und lohnend gewesen.
Wenn also auch du dein Werbebudget optimal einsetzen willst, ist Werbung bei Bern einfach genau das Richtige. Bist du interessiert? Dann melde dich auf werbung@nebelspalter.ch.
Ja, wir haben noch etwas anderes, auch eine gute Nachricht. Der Alex Reichmuth hat das im Nebelspalter gebracht. Es geht ums Arktis-Eis. Dominik, was ist der neueste Stand?
Ja, eine neue Studie von der Uni Exeter, also in Großbritannien, die gibt zu, was man so ein bisschen geahnt hat, aber was bis jetzt immer dazu geführt hat, dass jemand sagt, ja, du bist ein Klimalügner. Aber jetzt sagt die Uni Exeter, ist wirklich, und das ist eine führende Uni der Klimaforschung, sagt, das Arktis-Eis geht seit 2005 nicht mehr zurück. Also seit 20 Jahren nicht mehr zurück. Die beteiligten Forscher sagen, das sei eine natürliche Variabilität im Klimasystem, aber sie müssen auch zugeben, dass kein einziges von ihren tollen Klimamodellen die Variabilität vorausgesehen hat. Und das finde ich dann schon ein bisschen peinlich und das sagt ziemlich viel über deren ihre Modelle aus.
Genau, und das Gleiche gilt ja auch für den Eisbär. Umfragen unter Eisbären hat ergeben, sie fühlen sich wieder wohl in der Arktik. Sie sind zufrieden, Arktis, sie sind zufrieden. Die Bilder, die man immer gesehen hat, natürlich in den Medien vor allem, wo irgendein einsamer Eisbär einfach am Verhungern ist oder vor allem am Vereinsamen, weil er kein Bär, keinen Partner mehr findet, die stimmen so nicht. Die Eisbären nehmen wieder zu. Und zwar schon seit ziemlich viel langer Zeit. Deshalb ist die Eisbären plötzlich verschwunden aus den Medien. Aber es hat natürlich auch mit dem zu tun, dass vielleicht eben die Arktis viel stabiler ist, als man das erwartet hat. Und jetzt, wie gesagt, wir machen jetzt nicht den Fehler und sagen, das heisst nicht, dass es den Klimawandel gibt. Nein, ich sage es immer wieder, hey, in 70 Jahren haben wir können im Mittelland noch Skifahren. Wir haben können, bei Baden hat es sogar einen Skilift gegeben und der ist gelaufen. Jetzt läuft da gar nichts mehr. Nein, es ist sicher wärmer geworden. Ganz sicher. Die Frage ist immer ein bisschen, wie dramatisch ist es Und natürlich auch, was sind genau die Ursachen? Und da sind wir eben viel weniger sicher, als das vorgegeben wird. Vor allem von der Linken. Man muss einfach nur sagen, das ist nicht Wissenschaft, sondern sehr häufig ist es einfach getarnter linker Aktivismus. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, zu einer weiteren Steuer oder gewisse Leute, die das wollen. Dominik, um was geht's?
Ja, das ist auch linken Aktivismus. Der Kanton Schweiz, wunderbarer Kanton, bitte, Berner bürgerliche Regierung, nehmt euch ein Vorbild. Er will den Maximalsteuersatz für Kapitalbezüge von seinen Kantonsbürgerinnen und Bürgern um 40% senken. Das finden linke Politiker und der Tagesanzeiger ein riesiger Skandal. Die linken Politiker sind vor Bundesgericht gegangen. Der Fall ist dort hängig. Und es wird dann eine Geschichte konstruiert, aber es ist eben gleich interessant, oder? Man will sozusagen behaupten, der Tagesanzeiger macht da mit, ja, der Bund will den Tarif eben erhöhen in dem Entlastungspaket, ganz eine problematische Sache, die Karin Keller-Sutter macht, wo man hofft, dass sie dann runterfällt am Schluss. Und die Kantone machen das Gegenteil. Markus, etliche haben in den vergangenen Jahren ihre Steuersätze für Kapitalleistungen gesenkt. Und sie wollen künftige Pensionäre anlocken. Und ganz schlimm ist Graubünden. Das Engadin im Fall hat ganz eine tiefe Belastung.
Oder? Ja, die sind auch so geblieben.
Ja. Die sind auch so geblieben. Nur irgendwo in Zernetz 5,8% und so weiter. Das hat eine Karte mit all diesen Sachen. Und der Kanton Schweiz will jetzt nachziehen. Er ist noch ein bisschen höher. Und er will das ein bisschen senken. Und wir reden da, es ist jetzt irgendwie bei 9% und es ist nachher bei 5, aber es ist minus 40% sozusagen von der Belastung, oder? Und jetzt geht man vor Bundesgericht und sagt sozusagen, das verstoße. 7 Schweizer SP-Politiker gehen vor Bundesgericht, das verstoße gegen die Bundesverfassung und das kann ich nicht sein. Es ist der junge SP-Kantonsrat Elias Studer und er sagt, Kapitalbezüge müssen höher besteuert werden.
Und ist genau das, was wir vorher beschrieben haben. Man geht zu den Gerichten, wie man politisch nicht mehr durchkommt, wie man keine Mehrheiten findet in der normalen Demokratie. Mit dem würde ich nicht sagen, dass die Judikative nicht die normale Demokratie ist, aber es ist eben nicht die Institution, die politisch entschieden werden soll, sondern soll nur geschaut werden, ob Gesetz oder die Bundesverfassung mehr oder weniger eingehalten werden. Gut, gehen wir, nein, das stimmt nicht einmal. Wir haben gar kein Verfassungsgericht. Heimat Sterne, was erzähle ich auch? Nein, es geht um Gesetz. Gut, Entschuldigung. Wieder korrigiert. Jetzt gehen wir zu etwas ganz Traurigem. Wenn wir sagen, wir sind ja seit Jahren Fans vom Schwingerfest. Logischerweise. Muss man ja. Wenn man irgendwo konservativ ist oder liberal-konservativ in diesem Land. Und es ist ein riesiger Anlass, es ist ein schöner Anlass. Aber leider in der Kommunikation sind die auch eingeholt worden von den Rot-Grünen, vom rot-grünen Wahnsinn. Dominik, um was geht's?
Ja, es ist wirklich, ich habe gestaunt. Wer kommt auf die Idee? Das eidgenössische Schwing- und Alpenfest ist der Ort vom gesunden Menschenverstand. Der Ort, wo man kämpft, wo man sich aber respektvoll kämpft. Am Schluss hockt einer, liegt mit den Schultern im Sägemehl und der andere hilft ihm auf, wischt ihn ab. Man ist einfach anständig miteinander. Man hat sowieso Respekt. Und die meinen jetzt, man müsse auf der Webseite, müssen wir gendern, müssen wir von Partner-Doppelpunkt-Innen reden und so weiter. X andere Beispiele. Es ist wirklich traurig. Und es ist ja so, dass vermutlich, ja, ich weiss nicht, 95% oder 99% von den Gästen an dem Schwing- und Alpenfest das nicht gut findet. Und man macht es trotzdem. Und das ist ja das Signal. Man macht es trotzdem, weil man die Leute erziehen will. Man will sie irgendwo hinprügeln, wo sie nicht sind und wo sie nicht anwenden. Und trotzdem macht man es. Und das ist eigentlich traurig, weil es ein Missbrauch ist von einem Fest, Missbrauch ist von einer Tradition. Und es ist einfach, ich finde es ein Skandal. Es ist wirklich nicht gut.
Jetzt eben, die Frage ist ein bisschen, warum dass man das macht. Hat man das Gefühl, eben, man müsste die Leute umerziehen? Sicher, logisch. Aber interessant ist, ich bin überzeugt, das ist irgendein so Kommunikationsspezialist, wie man sich nennt, der in Zürich natürlich arbeitet, der in dem Bubble von Zürich lebt und das Gefühl hat, dass es eine Mehrheit, die gendert. Nicht einmal in Zürich tut die Mehrheit gendern. Niemand will das eigentlich. Gut, wir hatten dort eine Abstimmung gehabt, leider falsch rausgekommen, aber das Gendern ist so vorbei. Und nur noch wer in der Steinzeit sich wohlfühlt, tut ein bisschen gendern und sein Sternchen umschmeißen. Und am Schwinger innen fest oder am Schwinger Sternchen fest oder weiss nicht, wie man es jetzt nennen soll. katastrophal. Und ich sehe es auch so, es ist so die Fähigkeit auch vor einem Zeitgeist, der gar nicht einer Mehrheitsmeinung entspricht. Wir müssen nicht einmal Angst haben, aber man hat schon Angst vor einer radikalen, relativ lauten, auch unduldsame Minderheit und knickt ein. Also es ist peinlich, peinlich für so ein Fest, wo die traditionelle Schweiz, wo sich die unabhängige Schweiz, wo sich die wehrfähige Schweiz, wo sich die starke Schweiz zeigt und prügelt. Ganz peinlich. Also die Organisatoren sollten sich schämen, schämen, schämen. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Nein, das ist das letzte Thema. Nein, AHV, das ist auch noch gut. Das ist also eine sehr gute Nachricht, eine Umfrage zu der AHV. Dominik, was sind dort die Erkenntnisse?
Das ist eine Studie von Deloitte, die im Blick veröffentlicht worden ist. Die sagt, dass die Menschen in diesem Land nicht mehr zahlen wollen. Auch nicht für die 13. AHV-Rente. Und ja, das ist halt clever gewesen vom Gewerkschaftsbund. Er hat die 13. Rente vorgeschlagen ohne Finanzierung. Und man will also weder zusätzliche Lohnbeiträge und schon gar keine Mehrwertsteuer. Und das ist interessant, weil ja jetzt der Ständerat eigentlich beides will. Wird möglicherweise im Parlament beides durchkommen. Und dann sind ja wieder, die Mitte ist wieder darauf hineingehauen, auf den Plan vom Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard, oder? Weil abgestimmt wird ganz sicher nur über die Mehrwertsteuererhöhung, wo der Pierre-Yves Maillard nicht will. Die geht dann eben runter. Und dann hat die SP und Gewerkschaft das bekommen, wo sie immer wollen, dass nur die arbeiten. Sie wollen immer nur auf Portemonnaie los von der aktiven Bevölkerung. Die sollen mehr blechen, oder? Das ist dann das Einzige, was durchkommt und das andere nicht. Mitgemacht hat die Mitte, Philipp Regi. Ich finde es ein riesen Skandal. Die gute Nachricht ist nur, dass die Leute, die da befragt worden sind, auch gesagt haben, sie wären bereit, länger zu arbeiten. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und die Rahmenbedingungen stimmen heute eben nicht. Du wirst steuerlich und rentenmässig bestraft, wenn du so blöd bist und länger schaffst als 65. 70% würden arbeiten, wenn sie die Rahmenbedingungen würden stimmen. Die Bürgerlichen müssen unbedingt das führen und nicht auf eine weitere Rentenaltererhöhung rumpängeln. Das funktioniert heute leider nicht mehr. Aber das andere bringen.
Genau. Und wenn ein Land, wo jetzt weiss, Gott nicht ein Hochburg ist vom Brutaloliberalismus wie Deutschland, Rentenalter 67 hat und das erträgt, dann sollten wir doch das eigentlich auch erträgen. Und ich glaube, die Schweizer würden gerne, eben genau wie du sagst, wenn man nicht gestraft wird, würden wir gerne weiterarbeiten. Gut, das war es gewesen. Bern einfach von dem 26. August 2025. Dominik Feusi, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren. Und zweitens, wie immer, nie sich entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch